Und seine gesellschaftliche, visuelle und wie auch immer anders verstandene Legitimation und Wertigkeit liegt nicht in diesem Bild, sondern liegt allein in der Bewegung, aus der dieses Bild rausgeschnitten wurde. Sie wissen, dass diese berühmte Stillstumwarte, die Thema Stills, die man macht, für die Filme, die sind nie reale Bilder aus dem Film entnommen, sondern sind inszeniert speziell für diese Stills. Das heißt, wenn wir tatsächlich versuchen, aus dem Film etwas rauszuschneiden, wir bekommen etwas, was nach keiner Pose aussieht. Und diese nach keiner fixierten Pose aussieht, bedeutet nichts anderes, als dass dieses Bild ein Bewegungsbild ist. Das heißt, durch seine Gleichwertigkeit mit allen anderen Ausschnitten, nicht privilegierte Stellung in einer Reihe, zeigt das Bild seinen Bewegungscharakter. Wir wissen, wir sehen schon, welche Richtung, und das wird noch verstärkt, in welche Richtung Deleuze die Bewegung denkt. Das heißt, die Bewegung ist vor allem nicht etwas, was sich bewegt. Ja? Es ist nicht ein Prädikat des Körpers, sondern es ist vielmehr, sagen wir so, ein Zustand des Körpers. Wir können uns vorstellen, dass der Körper ist nicht etwas, was zunächst einmal oder ursprünglich steht, dann aber beginnt sich zu bewegen. Sondern wir können das gleiche Bild völlig anders sehen. Zum Beispiel, wir sehen dieses Gerät, wie gesagt. Also dieses Gerät, wie ich auch, hat auch sein Schicksal, ja, und wird sein Schicksal haben. Das heißt, wir können uns Stilllegung des Films. Ja, nicht wahr? Sozusagen ein Sound ohne Bedeutung ist etwas, was man braucht, um sozusagen die Bedeutung als Medium, die Stimme überhaupt als Medium zu reflektieren. Also in diesem Sinne ist es nicht schlecht. Nun, wie sieht man dieses Gerät? Dieses Gerät kann man auch so sehen in seiner Geschichte, ja, nicht wahr? Als ein Film. Das heißt, dieses Gerät hat eine lange Geschichte. Zunächst einmal war dieses Gerät nicht da, musste hergestellt werden, dann war nicht so besonders in Ordnung, dann war es repariert. Irgendwann wird es überhaupt nicht funktionieren. Und irgendwann wird das Gerät alt, nicht mehr einsatzfähig und wird auf den Müll geworfen. Ja? Und dann wird es zerfallen. Ja? Man kann sich so einen Film vorstellen. Ja, der Mensch eben. Man kann sich einen Film vorstellen über dieses Gerät. Radio schauen. Eine Minute, vielen Dank. Eine Minute fürs Geschaut. Naja, ich weiß nicht, wie schnell sie sind. Wir verwenden diese Zeit für die nächste. Schrauben aus. Na gut. Auf jeden Fall, wir können uns vorstellen, dass jeder Gegenstand und so weiter nicht ein Gegenstand ist, der eine Bewegung macht, sondern hat eine Geschichte. Hat eine Geschichte, ist in der Bewegung und alles, was wir sehen, sind nur Aufschnitte oder Schnitte aus dieser Geschichte. Das heißt, es ist nicht der Körper, der dann weitergetragen wird, verschoben wird oder seine Position ändert, sondern schauen wir dieses Gerät an, das ist der Ausschnitt aus einem unsichtbaren Film. Ursprüngliche Bewegung und womit wir uns immer zu tun haben, ist nur ein Ausschnitt. Auf jeden Fall das Beispiel, das Bergson gibt für die Bewegung und dann Deleuze aufgreift, ist ein sehr charakteristisches Beispiel. Nämlich ein Beispiel für die Bewegung ist, typisches Beispiel ist dieser da. Ja? Aber Bergson bietet ein anderes Beispiel. Nehmen wir ein Glas mit Wasser und nehmen wir ein Stück Zucker und werfen diesen Zucker ins Wasser. Wir warten eine Weile und dann wird daraus ein Zuckerwasser. Was ist passiert? Erstens, es ist eine Bewegung. Und zwar, es ist eine Bewegung des Zuckers. Zucker hat sich im Wasser bewegt. So dass dieses Stück sich aufgelöst hat und die Partikel haben sich verbreitet durch das Wasser und im Endeffekt ist daraus ein Zuckerwasser geworden. Nun, es ist zwar eine Bewegung, aber es ist nicht die Bewegung von diesem Typ. Ja, irgendwie. Wo liegt der Unterschied? Der Unterschied liegt darin, dass der Gegenstand selbst hat sich durch diese Bewegung verändert. Es war ein Wasser, oder es war ein Glas mit Wasser, dann hat eine Bewegung stattgefunden und es ist jetzt ein Zuckerwasser. So wie man sagen kann, es war einmal dieses Gerät, und dieses Gerät wurde verschoben, benutzt und benutzt, bis dieses Gerät nicht ein altes Gerät geworden ist. und nicht mehr benutzbar. Ja, das ist sozusagen Alterwerdung, ja, Älterwerdung der Dinge. Es ist auch ungefähr so wie die Zuckerwasser-Geschichte. Das heißt, man bewegt sich, wird alt und stirbt. Was wir merken, ist, dass der Mensch sich bewegt. Das heißt, diese Bewegung des Körpers im Raum. Was wir nicht bemerken, ist, dass durch diese Bewegung der Mensch älter wird und zerfällt. Das zweite ist das Kino, sozusagen. Ja, das ist der Film. Der Film ist also nicht die Bewegung eines Körpers in einem Raum, sondern der Film ist die Veränderung der Dinge in der Zeit. Eine Veränderung ist ja eine Bewegung und gleichzeitig aber nicht. Warum nicht? Weil in einer Bewegung des Körpers im Raum bleibt etwas stabil und etwas bewegt sich. Wobei im zweiten Beispiel, im Beispiel eines Zuckerwassers oder im Beispiel eines älter gewordenen Mannes, Menschen, etwas anderes passiert, nämlich alles verändert. Und dass sich alles verändert, kann man nicht sagen, was sich bewegt, und in welche Richtung? Eben diese Unmöglichkeit der Zuschreibung, das ist ein Bewegungsbild. Ein Bewegungsbild ist ein Bild der Bewegung, von dem wir aber nicht wissen, was sich bewegt, in welche Richtung sich bewegt, wie die Figur der Bewegung aussieht, wie der Raum aussieht, in dem sich das bewegt. Weil es ist ein Bild der Bewegung, in der sich alles bewegt, alles sich verändert, von Punkt A zum Punkt B. Und die einzige Möglichkeit der Zuschreibung ist, diese zwei Zustände miteinander zu vergleichen. Wobei wir auch nicht sagen können, die Welt, sagen wir so, die Welt, weil das, was wir auf dem Bild sehen, das ist vielleicht die Welt, aber was ist die Welt? Die Welt muss auch sozusagen, um sich verändern zu können, in diesem klassischen Sinne, muss ja voraussetzen, etwas, was doch stabil bleibt. Zum Beispiel ein Betrachter, der stabil bleibt und sieht, wie die Welt sich verändert. Oder ja, was auch immer. Nun, die wahre Bewegung sozusagen, die radikale Bewegung und die Bewegung an sich ist eine solche Veränderung, in dem das Ganze durch diese Bewegung ergriffen wird und das Ganze sich bewegt und verändert. Und dieses Ganze ist nicht teilbar, dieses Ganze ist nicht gesagt, hier Deleuze, es ist nicht ein Ensemble der Teile. Wenn man ein Ensemble der Teile hat, zum Beispiel man hat ein System, man hat so viele Menschen in einem Raum, wie wir jetzt sind zum Beispiel, oder so viele Gegenstände und so viele Bücher und das und jenes, und wir bilden ein Ensemble, ein Ensemble aus Teilen. Und wir können uns vorstellen, dass wir uns bewegen in diesem Raum und wir können sogar ausrechnen eine mögliche Position, die wir einnehmen können. Wir können uns vorstellen, wie das Ganze aussehen kann. Das heißt, bleiben wir bei diesem Bild eines Ensembles und Partikel oder Teile in diesem Ensemble, dann kann eine genuine Bewegung nicht einstellen, weil wir wissen, virtuell zumindest eine Möglichkeit, die wir durchlaufen, wenn wir uns bewegen. Das heißt, bewegen wir uns zwar, auf einer tieferen Ebene bleiben wir sozusagen stabil, bewegen uns nicht. Weil wir realisieren nur die Möglichkeiten, die sozusagen vorgegeben sind, die ausgerechnet werden können, die überhaupt möglich sind. Ja, wir bewegen uns dann im Raum des Möglichen. Allerdings, wenn wir uns auch nehmen, wie dieses Gerät im Sinne des Lebens, das wir durchlaufen, und zum Beispiel in dieser Zeit verändern wir uns, ich weiß nicht wodurch, zum Beispiel, das ist Beispiel aus einem anderen Text von mir, übrigens auch ich zitiere das, nämlich, dass wenn man spricht mit jemandem, versteht man sozusagen dieses Gespräch schon deswegen nicht, weil man nicht weiß, ob der andere vielleicht nicht eine Grippe hätte. Und erst sozusagen, wenn man zurückkommt, man sozusagen versteht den Sinn des Gesprächs. Der Sinn des Gesprächs besteht darin, dass ich jetzt auch Grippe habe. Das heißt, sieht man sozusagen, konzentriert man sich auf die Übertragung des Sinns, übersieht man die Übertragung der Viren in eine andere Richtung. Und so konnte man sagen, dass mit uns in dieser Zeit verschiedene Prozesse des Infizierens oder der Auflösung, des Sterbens und was auch immer passiert, die ja auf dieses Bild eines Ensembles nicht reduziert werden können und die darauf hinweisen, dass wir ein Teil des Ganzen sind. Was heißt aber ein Teil des Ganzen? Und das ist ja eine sehr perfide Figur, die ich hier Deleuze entwickelt. Nämlich, er sagt, das Ganze ist die Offenheit. Das Ganze ist nicht die Geschlossenheit. Das Ganze ist die Offenheit, ist prinzipielle, fundamentale Offenheit. Was heißt die Offenheit in dem Fall? Die Offenheit bedeutet, dass wir, wenn wir das Ganze denken, niemals sicher sein können, dass die Summe der Posen, die wir annehmen, die Summe der Bewegungen, die wir vollbringen und so weiter, die Summe der Körper, die wir darstellen, dass diese Summe beschreibbar ist. Die ist nicht beschreibbar, die ist nicht repräsentierbar, weil wir immer ein bisschen Bewegung weitermachen können. Wir können zum Beispiel uns die Frage stellen, wie ist es mit den Viren? Die da hier umschwirren. Wir können die Frage stellen, wie ist das mit irgendwelchen Radiationen, ja, oder was auch immer. Wir können, das heißt, was auch immer wir beschreiben, wir können ein bisschen einen Schritt weiter gehen und wir können uns immer fragen, wie ist das im Ganzen? Dieses wie ist das im Ganzen ist nichts anderes als die Öffnung des geschlossenen Raumes, in dem wir uns befinden, ein Verweis darauf, dass es noch ein Faktor gibt, der auch eine Rolle spielt, aber eine Rolle, die wir übersehen haben und tendenziell übersehen müssen, weil wir diese Offenheit nicht begreifen, nicht einschließen und nicht einsperren können. Nun sagt ja Deleuze, dass es ein sehr großer Vorteil von ihm, ein sehr großer Vorteil von China und von uns allen, jetzt heute in dieser Zivilisation fähig zu sein, das Offene, das Fließende zu denken. Dass wir dazu früher nicht fähig waren, in der antiken Philosophie, auch in der klassischen Philosophie, auch in der klassischen Wissenschaft und Kunst. Wir waren nur imstande, das Geschlossene, das Fixierte, das Eingegrenzte, das Immunisierte, tendenziell das Ewige, nicht wahr, zu denken. Eine Pose, die eine fundamentale ist, eine Figur, die fundamental ist. Deswegen war immer die Frage, was ist das Sein, was ist das Wesentliche und so weiter. Jetzt sind wir aber imstande, das Offene, das Fließende zu thematisieren. Und das klingt ja wunderbar. Okay? Das klingt wunderbar. Wir lieben alle das Offene und das Fließende und nicht wahr, Deleuze liebt das ganz besonders, wer Anti-Oedipus und diese tausend Blattes gelesen hat, der weiß, da fließt ja alles und der Mensch ist nur sozusagen ein Ort, durch den alle Flüssigkeiten durchfließen, ja, vor allem erotische, aber was auch immer, alle anderen und alles fließt, ist wunderbar. Das heißt, wir haben in dieser Offenheit, in diesem Ganzen als Offenheit, Ganze verstanden als Offenheit und Offenheit verstanden als Ganzes, wir haben ein unglaublich utopisches, oder sozusagen, zumindest begeisternd, zumindest faszinierendes Versprechen. Wenn also Deleuze sagt, zunächst einmal, das Ganze ist das Offene und in dem ein Film versucht, oder der Film versucht, und ich sage jetzt gleich wie, in dem der Film versucht, das Offene als Offene zu zeigen, bekommen wir so etwas wie Freiheit, ja? Bekommen wir so etwas wie Übertretung, Transzendieren, alle Grenzen, Transgression sozusagen auf einer Ebene. Das ist zwar ein faszinierendes Bild, ich möchte aber sagen, von Anfang an, es ist ein problematisches Bild und es ist ein zeitbedingtes und sehr spezifisches Bild. Wenn man zum Beispiel zurückschaut auf diese berühmte griechische Philosophie und auch diese berühmte Klassik, denn das Erste, was wir da gehört haben von Herakles, war nicht wahr, alles fließt. Alles fließt ist überhaupt das Einzige, was überhaupt den Menschen eingefallen hat. Ja, Deleuze sagt, beschreibt es, als ob es eine unglaubliche Befreiung wäre, aber alles fließt ist überhaupt keine Befreiung. Weil alles fließt bedeutet nichts anderes, als dass ich absolut unfrei bin. Ich bin absolut unfrei, weil ich nicht anders bin als Schnitt und Ausschnitt aus diesem Fluss. Ich bin im Grunde nichts anderes, als wenn man wie Bewegungsbild, ja, so wie es beschreibt. Für einen, ich weiß nicht, göttlichen oder abwesenden Zuschauer. Ich bin sozusagen nur im Film, aber ich bin nie im Saal. Ja? Und das ist das Problem. Ja? Das ist das Problem. Weil die ganze Frage der klassischen Philosophie, der griechischen Philosophie war eben, wie ist es für einen Menschen möglich, in dem Sinne frei zu sein, dass er aus dem Film raus und im Saal seinen Platz nimmt. Und zwar einen Platz, an dem er ruhig sitzen kann. Ja, das war das. Das heißt, wie ist es für einen Menschen, die Position des Betrachters möglich und nicht die Position des Objekts der Betrachtung? Sei es ein unbewegliches Objekt der Betrachtung, sei es ein bewegliches Objekt der Betrachtung. Die Freiheit, sich innerhalb des Filmes zu bewegen, ist keine so große Freiheit, als es Herakles oder Deleuze oder meinetwegen Heidegger oder vielen anderen zu sein scheint. Wenn Parmenides und Sokrates und Plato ihren Diskurs angefangen haben, als sie das gemacht haben, die Frage ist eben, die grundsätzliche Frage war, wie steige ich aus dem Fluss des Lebens? Wie steige ich aus dem Fluss des Seins? Wäre es nicht möglich, mich zu befreien von diesem Ganzen, von diesem offenen und fließenden Ganzen und einen festen Platz finden, aus dem heraus ich das Leben analysiere, vielleicht auch genießen als Schauspiel, auf jeden Fall wahrnehmen. Weil eine Wahrnehmung innerhalb des Ganzen ist nicht möglich. Und Deleuze feiert diesen paraklitischen Fluss. Er feiert das Offene und das Fließende, wobei ich sagen würde, ganz eindeutig, dass, darüber habe ich gesprochen auch im letzten Semester, das ist das Totalitäre schlichtweg. Ja? Totalitäre in dem Sinne, dass es eine Kondition, dass es eine Lage für geschaffen wird, aus der man nicht raustreten kann. Man kann nicht raustreten, weil jeder Versuch auszutreten ist eine weitere Bewegung. Wir sind wie Schildkröten sozusagen, aber wir können nicht weiter. Weil gehen wir weiter, fließen wir mit dem Fluss. Das ist eine perfide und am meisten terroristische Form des Totalitarismus und auf der politischen Ebene habe ich schon darauf hingewiesen, auch im letzten Semester, dass alle totalitären Parteien ohne jede Ausnahme haben sie immer als Bewegung bezeichnet. Ja, das war nicht, eine Partei ist etwas Stabiles, Unbewegliches. Ja. Damit kann man leben. Wenn man aber mit einer Bewegung, die kommunistische und sozialistische, konfrontiert ist, dann wird es wirklich ernst. Das heißt, die Bewegung, wo sozusagen uns die Bewegung droht, eine solche Bewegung, die uns erfasst, nicht eine Bewegung, die wir betrachten können, oder entweder teilnehmen können, oder uns entziehen können, oder die Freiheit haben, in Bezug auf diese Bewegung, sondern eine Bewegung, die wie ein Fluss, wie eine Überschwemmung, ja, wie eine Schlamme. Und das ist das Kino für Deleuze letztendlich, das ist eine Schlammlawine. Wenn diese Schlammlawine uns erfasst und wir schwimmen mit, ja, das ist das Gefühl, von dem man schon sagen kann, es ist ein ekstatisches Gefühl. Ja, wenn man schon will, ja. Klar, es ist ein ekstatisches Gefühl. Na gut, aber das ist die Frage des Geschmacks. No? Muss man auch sehen, dass es, worauf ich nun hinaus will, ist es die Frage des Geschmacks. Das heißt, diese ständige Beschwörung des Offenen und des Fließenden wird uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass wenn man sagt, es ist ein Ensemble ohne Teile, wird alle Teile sich auflösen. Wir müssen nicht vergessen, dass diese Teile sind wir. Und wir sind diese Zucker, die sind aufgelöst in diesem Wasser. Nun gut, wenn man aber die Bewegung in ihrer absoluten Radikalität mit Deleuze als eine Offenheit im Ganzen definiert, und das ist eine Enddefinition, wenn man will. Das heißt, die Bewegung ist eine Offenheit im Ganzen oder ist eine Intuition des Ganzen als Offenheit. Das heißt, die Bewegung ist das, was uns innerlich, eine genuine Bewegung, ist, dass die Bewegung uns innerlich zwingt. Wenn wir etwas erklären wollen, wenn wir etwas auf etwas schauen wollen, wenn wir etwas tun wollen, weiterzugehen. Ja? Das heißt, die Bewegung, diese Offenheit des Ganzen versetzt uns in eine Lage, in der wir grundsätzlich und von innen aus uns ständig bewegen müssen und nicht zum Stillstand kommen können. Ja, das ist diese Offenheit, das ist immer weiterer Verweis auf etwas immer weiter Liegendes, das eine genuine Bewegung. Das ist die Definition der Bewegung. Und jetzt macht sich Deleuze auf die Suche nach den filmischen Möglichkeiten, wie man diese Bewegung, so verstandene Bewegung, das ist genuine Bewegung, wie man mit Kinomitteln darstellen kann. Und er geht davon aus, dass es nicht nur möglich ist, sondern tatsächlich, zumindest in guten Filmen, stattfindet. Dass wir hier mit einer starken Wertung zu tun haben, überhaupt sozusagen mit Wertvorstellungen, hängt auch damit zusammen, dass Deleuze oder sozusagen zeigt sich schon daran, dass Deleuze sich sehr schnell in der Lage begibt, wo er nicht nur unterscheiden kann, sondern unterscheiden muss, zwischen guten Filmen und schlechten Filmen. Und zwar guten Filme sind diejenigen, die die Offenheit des Ganzen zeigen und das Ganze als Offenheit zeigen, in diesem Sinne diese genuine Bewegung demonstrieren. Und die schlechten Filme sind diejenigen, die das nicht tun, sondern die in einem schlecht verstandenen Sinne die Bewegung zeigen als die Bewegung von etwas. In diesem Sinne sind alle, ich weiß nicht, alles was mit der Bewegung assoziiert wird, ja, so irgendwie diese Verfolgungen und Alteren und das und jenes, also alles was sich im Film bewegt, das ist eine schlechte Bewegung, das ist eine nicht authentische Bewegung, das ist eine Bewegung als Prädikat eines Körpers, sei es ein Auto, sei es ein Mensch, sei es ein Tier, ich weiß nicht, sei es ein Flugzeug. Das, was genuin sich bewegt, das ist der Film selbst. Und dieser Film selbst bewegt sich dadurch, dass er darauf hinweist, was außerhalb ist, oder produziert das Off, wie Deleuze sagt. Sagen wir, die gute Bewegung ist die Bewegung, wenn die Kamera schwenkt. Ja, das heißt, wenn der Regisseur, wenn der Film statt uns Helden zu zeigen, Situationen zu zeigen, sie zu verfolgen und zusammen beim Thema zu bleiben, und das heißt beim Körper zu bleiben, und das heißt bei der Bewegung als Eigenschaft des Körpers zu bleiben, plötzlich etwas anderes zeigt, was in einem oder anderen Sinne außerhalb ist. Außerhalb dieser Lage oder außerhalb diese Situation. Das kann explizit gezeigt werden oder nicht explizit gezeigt werden. Explizit, es gibt ja viele Beispiele bei Deleuze, wie es explizit gezeigt wird, von Jean Renoir und vielen anderen. Und ein interessantes Beispiel, wie es nicht explizit gezeigt wird, das Beispiel sind die Vögel von Hitchcock, nämlich es passiert etwas, es sind die Vögel, die bewegen sich, alles ist ruhig, es gibt Menschen, die bewegen sich, es ist alles ruhig, es gibt Natur, die bewegt sich, alles ist ruhig. Und dann plötzlich beginnen diese Vögel die Menschen zu attackieren und es gibt innerhalb dieses Raumes, in dem das alles passiert, keine Erklärung dafür. Das heißt, es muss irgendwo anders etwas passiert sein, dass diese Vögel dazu gebracht hat, die Menschen attackieren, Menschen auf diese Weise zu reagieren, die Natur auf diese Weise reagiert. Das heißt, das Ganze hat sich verändert. Und zwar das Ganze hat sich verändert durch etwas, was innerhalb des Filmes nicht thematisiert ist, nicht angesprochen wird, nicht reflektiert wird, ein Ereignis, das außerhalb der Beschriebenen in dieser Filmwelt stattfindet und dann plötzlich alles verändert, wobei alles sich im Endeffekt stabilisiert. Am Ende aber stabilisiert in einem anderen Zustand, das heißt stabilisiert in einer Situation, die von der Anfangssituation sich unterscheidet. Wir haben hier also so etwas wie eine Intervention vom Off, eine Intervention vom Außerhalb. Und das ist sicherlich polemisch gemeint in Bezug auf Derrida. Derrida hat gesagt, es gibt nichts außerhalb des Textes. Und Deleuze sagt, es ist nur das interessant, was außerhalb des Films stattfindet. Und es gibt immer ein Außerhalb und dieses Außerhalb ist interessant. Und Hitchcock eben zeigt, wie dieses Außerhalb interveniert in die Welt und die Welt verändert, bewegt in eine andere Richtung, ohne diese Bewegung als Bewegung eines Körpers oder ein reales Ereignis überhaupt zu demonstrieren. Und so eine Situation nennt er Geist. Ja, also das ist so ein Spiritualismus, kommt zu Spiritualismus zurück. Das Geistige interveniert ungesehen und verändert gleichzeitig alles. Ich könnte dann weiter über diese Figur sprechen. Ich möchte aber auf dieser Ebene abschließen, weil ich noch über diese ganze Problematik in Bezug auf, also unter der Verwendung der Texte von Bergson sprechen werde. Ich möchte nur zum Schluss kommen des zweiten Kapitels von Deleuze, wo er in Bezug nimmt auf Pasolini und sagt, dass eben Pasolini gemeint hat, im Film gibt es immer eine Spannung zwischen kontinuierlichen kinematografischen Sequenzen und einer Unterbrechung dieser Sequenz. Das heißt, jeder Film ist gebildet, die meisten Filme sind gebildet, als Bilder ununterbrochener Bewegung, die ja unterbrochen werden und dann abgelöst werden von einer anderen Bewegung. In einer Form oder anderen Form. Und eben diese Bruchstellen, das sind eben die Punkte, wo das Offene des Ganzen sich zeigt. Das heißt, diese Bewegung, der Übergang von einer Bewegung zur anderen Bewegung, es ist eben diese genuine Bewegung, diese Bewegung, die innerhalb des Filmes nicht thematisierbar ist, sondern die reine Bewegung des Filmes eigentlich für uns darstellt. Und diese reine Bewegung des Films ist etwas relativ Abstraktes für ihn, sagt er. Es ist etwas, was nicht die Bewegung des Autos ist und des Flugzeugs, auch nicht die mechanische Bewegung der Kamera. Das ist alles drin und alle diese Bewegungen, die sind alle da, die sind ja mit angeschlossen, weil sonst kann man auch nicht filmen. Aber es gibt eine Bewegung, die Bewegung des Verweises auf etwas anderes. Und dieser Verweis auf etwas anderes, was in dieser Bewegung nicht explizit synthetisiert wird, das ist eben diese genuine Bewegung. Und die Schnitte, die Filmschnitte sind Bewegungsbilder in dem Sinne, dass sie auf diese genuine Bewegung, auf diese Brüche, auf dieses Off, auf das, was der Film unterbricht und in eine andere Richtung gibt, verweisen. Auf diese unabgeschlossene, sozusagen im Film selbst, nicht bis zum Ende reflektierbare Bewegung, die diesen Film trägt. Nun, was kann man dazu sagen? Vielleicht noch ein kleiner Kommentar. Wie sein Denken sich hier bewegt, das ist ja klar, das ist diese Thematisierung des Ganzen, ja, ich glaube, das finde ich so wichtig. Das heißt, die Natur, das weltliche Kontinuum, das Universum oder was auch immer, werden nicht verstanden als ein leerer Raum, in dem sich bestimmte fest umrissene Körper bewegen, sondern als eine Masse, der differenzialen Zeichen, als ein Kontinuum der Übergänge und wenn man sich fragt, wann in der Kunst das sozusagen thematisiert wird und so deutlich aufkommt, die Antwort sei einfach bei Impressionismus eigentlich. Die Impressionisten waren, und dann Cézanne, ja, das waren die Künstler, die versucht haben, von der Thematisierung des Körpers und der einzelnen Körper zu einem Kontinuum der Form oder Kontinuum der Angriffe zu übergehen. Und bei diesem Übergang alle diese Dichotomien abschaffen, die ja entscheidend war für die klassische Kunst, das heißt eben zwischen Figur und Hintergrund, zwischen Körper und Umgebung, zwischen einer kontinuierlichen Bewegung, diskontinuierlichen Bewegung und so weiter. Auch zwischen sicherlich Licht und Schatten und alles andere auch. Das heißt, diese ganze Auflösung der Grenzen, diese Auflösung der Antinomie, diese Schaffung des eines ununterbrochenen Kontinuums des Materiellen oder des Empirischen oder auch immer. Das ist alles wirklich die Problematik, sagen wir, der Bergson-Zeit. Ich schaue, das ist die Problematik des Ende des 19. Jahrhunderts. Und von der Jahrhundertwende. Die Problematik, die ja unter direktem Einfluss von Bergson auch zur Entstehung, wie wir alle wissen, von Suche nach der verlorenen Zeit von Proust auch geführt hat, auch versucht, ein solches literarisches Schreiben zu initiieren, bei dem dann nichts übersprungen, nichts übersehen wird, bei dem alle sozusagen, bei dem die ganze Denkbewegung ununterbrochen wiederholt wird. Und man nimmt diesen Impuls her, man sieht diesen Impuls in dieser Zeit und man, und das, was Deleuze hier macht, ist nichts anderes als diese Figur. Das heißt, sagen wir, Kontinuisierung, wenn man so sagen darf, Kontinuisierung des Raums, Homogenisierung vor allem, überträgt auf diese vierte Dimension auf die Zeit. Wobei die Zeit von ihm verstanden wird, und das ist untypisch übrigens für das heutige Denken generell, die Zeit ist für ihn, er versteht die Zeit nicht so, wie Husserl verstanden hat, nicht so, wie überhaupt die Philosophie es versteht, das 19. 20. Jahrhundert, Heidegger, alle anderen. Es gibt dieses schon ziemlich fest verwurzeltes Verständnis von der Zeit in der neuen Philosophie als eine Einheit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ja? Dass die Zeit, die wahre Zeit des Erlebnisses, eine Zeit in der Erinnerung, Projekt, etwas zu tun und Gegenwart als der Ort, an dem ein gewisser Widerstreit zwischen Erinnerung und Projekt stattfindet. Also diese Figur der Zeit findet hier nicht statt, sondern plötzlich beginnt Deleuze mit einer sehr formalen, ist also sehr formalen wissenschaftlichen Begriff der Zeit zu arbeiten. Also mit dem Zeitbegriff, der von der Philosophie des 20. Jahrhunderts systematisch bekämpft wurde. Im Grunde, diese Philosophie beginnt damit, dass man sagt, es ist ein falsches Verständnis von der Zeit. Weil es ist ein Verständnis, bei dem der Mensch nur in der Gegenwart ist. Und Vergangenheit und Zukunft ist etwas, was Menschen absolut entgeht. Er ist da angeschlossen, dieser Figur aus Disney-Filmen. Und das hat übrigens nicht zufällig Deleuze, dass er Disney-Filme so liebt. Das ist sozusagen ein wunderbares Kino. Es ist in vielen Hinsichten ein wunderbares Kino. Bei diesen Figuren passiert ja in der Zeit auch nicht. Ja? Sie sterben auch nicht in einem gewissen Sinne. Ja? Das sind diese Kontinuitäten in der Zeit. Ich glaube überhaupt, dass das Disney-Film ist wirklich sozusagen das beste Beispiel für die ganze Theorie, nicht übliche Spielfilm. Es ist so eine in der Zeit verlängerte Malerei, ja, was im Grunde der Deleuze beschreibt. Und diese Zeit funktioniert also so, dass ich in dieser Zeit total verloren bin. Die Zeit vor mir, das ist die Zeit, wo ich nicht war. Und die Zeit nach mir, und sogar nach diesem Augenblick, ist die Zeit, wo ich noch nicht bin. Dieses Modell, dieses wissenschaftliche Modell, ich entscheide mich dann von dieser, in Bezug auf die Zeit, meine Existenz, nicht von diesem wirklichen Gerät. Weil dieses Gerät auch nicht wusste, was für ein Film war und was ich dann später geschieht. Also weiß ich auch nicht. Das ist die wissenschaftliche Zeit. Und die phänomenologische existenzialistische Zeit, die Zeit der Philosophie des 20. Jahrhunderts, hat versucht, den Unterschied zwischen mir und diesem Gerät zu thematisieren und zu sagen, das Gerät weiß es nicht, aber ich weiß es bis zu einem gewissen Grad. Ich weiß nicht in dem Sinne, dass ich prophezeien kann, was passiert und so weiter, das nicht. Sondern, weil ich in einem System der Erinnerungen lebe und agiere, sonst kann ich ja auch nicht sprechen, so kann ich auch nicht planen, und ich plane für die Zukunft. Und diese Planung für die Zukunft und diese Erinnerungen machen mich geschichtlich. In einem gewissen Sinne. Das heißt, sie erlauben mir, geschichtlich zu agieren, in der Zeit zu agieren. Und dieses Gegenstand kann nicht agieren. Es passiert. Es ist sehr interessant, dass die Figur, die Filmfigur, aber auch Lebensfigur für Deleuze ist auf eine sehr interessante Weise auch passiv. Die Filmfigur im Film weiß genauso nicht, was mit ihr passiert in diesem Film, wie dieses Gerät. Das heißt, dieses Off, das Außen, wirkt auf den Film. Aber die Figur innerhalb des Filmes hat zu diesem Off überhaupt keine Beziehung. Ja, das ist interessant. Das heißt, die Kamera schwenkt. Ich sehe etwas, was die Helden im Film nicht sehen. Das ist eine interessante Voraussetzung, die keine so einfache oder so elementare ist. Ich werde auch darüber sprechen, ich werde über Bakhtins Theorie des Romans sprechen, wo Bakhtin versucht hat zu zeigen, dass diese Voraussetzung nicht stimmt. Das heißt, dass es, obwohl sehr plausibel zu sein scheint, dass wir etwas sehen können, was die Romanhelden nicht sehen können, aber eigentlich klappt das nicht, letztendlich. Das ist sozusagen dieser Off, das für uns da ist, aber für die Filmhelden nicht da ist, ist eine bestimmte ideologische Figur, die auch hinterfragt wird. Auf jeden Fall, was für mich jetzt wichtig ist, ist, Deleuze zu lokalisieren und Grundfigur, anfängliche Grundfigur einfach deutlich zu machen. Das heißt, eine Homogenisierung der Zeit am Beispiel der Homogenisierung des Raumes am Anfang des 19. Jahrhunderts und eine Interpretation des Menschen und der Bewegung jede Figur, inklusive der menschliche Figur, in dieser homogenisierten Zeit, als sozusagen ungeschichtliche, als radikal ungeschichtliche in dem Sinne, dass sozusagen diese filmische Figur in diese Off nicht raustreten kann. Die kann sozusagen durch das Missgeschick oder durch die Tragödie versetzt werden, durch die Ekstase darüber. Aber sie kann keinen Bezug darauf nehmen, sondern in dieser ununterbrochene, offene, aber gleichzeitig totale Bewegung im Grunde angeschlossen. Und das ist sozusagen die filmische Erfahrung sui generis für Deleuze. Das heißt, der Film sozusagen ist aus dieser Erfahrung geboren. Was absolut wichtig für diesen Text ist, dass der Film ist eine Form von Deleuze, in der der Mensch diese Off seines Lebens reflektiert. In der sozusagen diese Lage, in der er unter der Diktat der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Zeit geraten ist. Statt ein anderes Modell vorzuschlagen und dagegen zu kämpfen, kommt es zu einer Wiederholung. Und an einer Stelle sagt Deleuze, ist die Wiederholung wirklich nicht die Entlarvung der Illusion. Ja, das heißt, ein gewisser utopischer Potenzial wird darin gesehen, dass man, indem man dieser Hilflosigkeit des Menschen, seiner Unfähigkeit, aus dem Fluss des Lebens rauszutreten und irgendwie die Stellung zu nehmen, noch einmal wiederholt, durch diese Wiederholung eine Figur der Befreiung und zumindest Selbstreflexion stattfindet und eben der Film ist dann das Medium, in dem das passiert. Nun, ich habe meine Zeit geredet. Wir können zweierlei von Deleuze gelesen haben.